Herr Schmid, erwarten Sie, dass ein im Amt bestätigter Präsident Putin in irgendeiner Art und Weise ein anderer sein wird als vorher?
Nein, wir haben ja die letzten Jahre gesehen, wie Putin immer stärker die innenpolitische Kontrolle angezogen hat. Das ist ja Russland jetzt auf dem Weg in eine lumpenreine Diktatur. Und auch außenpolitisch haben wir die aggressive Außenpolitik schon seit vielen Jahren feststellen müssen. Er wird sich formal bestätigt sehen, aber er wird die Politik so weiter betreiben, wie wir sie leider kennen.
Was heißt das jetzt für den außenpolitischen Umgang mit Russland?
Es wird so weitergehen wie bisher. Wir werden die russische Aggression in der Ukraine eindämmen müssen, indem wir der Ukraine helfen, auch mit weiteren Waffenlieferungen. Und wir müssen damit rechnen, dass unabhängig von einem möglichen Frieden, Waffenstillstand, von Verhandlungen mit der Ukraine, die russische Außenpolitik imperialistisch und aggressiv bleiben wird. Das ist eine Konstante, die über die Ukraine hinausreichen wird. Es wird also in den nächsten Jahren sehr viel darauf ankommen, die Geschlossenheit des Westens, Europas gegenüber Russland zu wahren und europäische Sicherheit gegen Russland zu organisieren.
Über die Schwierigkeiten, diese Geschlossenheit zu wahren, reden wir gleich noch. Es ist aber schon eine ganze Weile her, dass Kanzler Scholz zuletzt mit Putin telefoniert hat. Wird er denn jetzt nach der Wahl im Kreml anrufen?
Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Wir haben ja leider feststellen müssen, dass die letzten Telefonkontakte in der Sache nichts bewegt haben. Sie haben bestenfalls dazu beigetragen, dass Putin ein ungeschmicktes Bild der Lage in der Ukraine vermittelt bekommen hat. Aber wir sehen, dass Putin nur auf die militärische Gewalt zur Durchsetzung russischer Interessen in der Ukraine setzt, nicht zur ernsthaften Verhandlung bereit ist. Deshalb sind in diesem Stadium Gespräche wenig aussichtsreich. Mhm. Das wird sich dann ändern, wenn Putin aufgrund der militärischen Leistungsfähigkeit der Ukraine an den Punkt kommt, dass er mit militärischen Mitteln nicht seine Ziele erreichen kann. Dann werden unter Umständen Gespräche und auch Vermittlungsangebote von Dritten relevant. Bis dahin müssen wir die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf unterstützen.
Im Bundestag ist ja diese Woche hitzig diskutiert worden über die Verteidigungspolitik, die Außenpolitik rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Kreuzfeuer der Kritik stand da immer wieder der Kanzler mit miserablen Sympathie- und Umfragewerten zurzeit. Wie sicher sitzt Olaf Scholz denn eigentlich noch im Sattel?
Sehr sicher. Gerade in der Ukraine-Politik hat er eine breite Unterstützung der Bevölkerung. Und darauf aufbauend hat er jetzt auch in den Streitfragen, die anstehen, bei der sogenannten Taurus-Lieferung klargemacht, wo er steht und was seine Beweggründe sind.
Die Opposition wirft ihm Panikmache vor und deswegen auch die Zustimmungswerte, zumindest was die Frage angeht, Taurus-Marschflugkörper nicht zu liefern.
Das hat aber mit den allgemeinen Zustimmungswerten nichts zu tun. Die Ukraine-Politik des Kanzlers wird breit getragen, übrigens auch nach Umfragen von CDU-CSU-Anhängern. Dass die Regierung in einem schwierigen Fahrwasser ist, ist unbestreitbar. Darunter leiden alle drei Regierungsparteien, hat aber mit der Frage der Taurus-Lieferung nichts zu tun.
Der Kanzler hat in Bastermanier gesagt, kein Taurus für die Ukraine. Die Außenministerin Baerbock denkt derweil laut über einen Ringtausch nach. Der Bundestag stimmt über einen CDU-Antrag in Sachen Taurus zum zweiten Mal ab und SPD-Fraktionschef Mützenich schimpft Abweichler bösartig und hinterhältig. Klingt das wirklich so, wie man hat den Laden im Griff?
Ja, natürlich. Denn der Kanzler hat eine wohl abgewogene Entscheidung getroffen, die gilt. Er hat immer deutlich gemacht, dass er sich Entscheidungsspielräume für die Zukunft offen halten will. Und wir sollten das respektieren. Es gibt leider seit 2 Jahren immer wieder auch aus der eigenen Koalition Stimmen, die diese Entscheidungsspielräume nicht akzeptieren wollen. Aber die rennen da immer gegen die gleiche Wand. Und es bleibt dann doch bei der Entscheidung der Regierung.
Das heißt aber für Sie trotzdem, der Kanzler hat den Laden im Griff, auch wenn in der Koalition da viele Leute in eine andere Richtung wollen.
Ja, sowas kommt vor. Damit kann man klüger umgehen, als es manche tun. Mhm. Deshalb hat Rolf Mützenich auch nochmal darauf hingewiesen, dass in der Koalition mal darauf angewiesen ist, dass man zusammenarbeitet und zusammen abstimmt.
Das hat er mit recht harten Worten. Bösartig, hinterhältig.
Ja, aber das war auch notwendig, weil diese Debatte jetzt schon lange läuft und das Verständnis bei der SPD, aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für diese Art von Debatte und Selbstprofilierungsversuchen gering bis nicht vorhanden ist.
Scholz trifft sich heute mit Frankreichs Präsident Macron, mit Polens Premier Tusk. Vor allem das wichtige Verhältnis zum Élysée ist ja, wenn wir uns ehrlich machen, derzeit ziemlich gestört. Forsch wird in Paris über Bodentruppen nachgedacht, besonnen wird in Berlin, wir haben ja eben drüber gesprochen, die Taurus-Lieferung ausgeschlossen. Warum zieht man da nicht an einem Strang in der Ukraine Unterstützung?
In den konkreten Fragen gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Sowas kommt vor, weil wir auch unterschiedliche strategische Kulturen haben. In der Ukraine-Frage selbst sehen wir seit 2 Jahren eine gleichgerichtete Haltung, ob es um den EU-Beitritt der Ukraine geht, ob es um die Waffenlieferung geht.
Ja, gerade bei den Waffenlieferungen doch nicht?
Doch, natürlich. Also die Ausnahme von
ja.
Taurus, aber wir haben Schritt für
naja,
Schritt
Ausnahme
die Waffenlieferung.
Taurus. Ja.
Ja, aber die Franzosen haben eben auch keinen Taurus. Die Franzosen liefern keine Kampfpanzer, wir liefern welche. Also es gibt da immer wieder nationale Unterschiede.
Ja, aber dafür sagt Macron, Bodentruppen sind für ihn denkbar. Das wird ja nun von Herrn Scholz ausgeschlossen.
Ja, und auch von den Amerikanern und von vielen anderen.
Ja, aber da haben wir schon mal zwei Sachen, wo man bei der Unterstützung der Ukraine eben auch nicht an einem Strang zieht. Hilft denn das Treffen des Weimarer Dreiecks heute vielleicht da auch Missstimmungen auszuräumen und wieder auf Linie zu kommen?
Also Treffen helfen immer, aber das Weimarer Dreieck-Treffen ist vor allem die Gelegenheit, die Zusammenarbeit mit Polen auf eine neue Grundlage zu heben. Wir sind ja alle froh, dass wir einen Partner in Warschau haben und nicht einer, der gegen die EU und gegen Deutschland und Frankreich arbeitet.
Aber auch
und da, gerade wenn es um die Ukraine geht, kommt Polen eine ganz wichtige Rolle zu. Schließlich haben die beispielsweise auch ganz viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, was
aber auch,
eine großartige Leistung ist.
Auch da muss man sagen, Polen beispielsweise tritt für ein NATO-Ziel von 3% BIP für Rüstungsausgaben, Verteidigungsausgaben ein. Wir schaffen nicht mal die 2%.
Also wir haben jetzt die 2% erreicht und werden sie auch in Zukunft erreichen.
Das ist nicht sicher.
Ja, aber das ist so sicher, wie Haushalte eben sicher sind. In dieser Wahlperiode werden wir es erreichen und danach ist eine neue Wahlperiode, so wie in anderen Ländern auch. Die 3% ist für Polen ein legitimes Ziel und wir werden sicher in den nächsten Jahren, unabhängig jetzt von Zahlengrößen, die vorgegeben sind, deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben müssen, weil wir in einem langwährenden Konflikt mit Russland sind, der über den Krieg in der Ukraine hinausreicht und wo wir zusammenhalten müssen und insbesondere die Ostflanke der NATO stärken müssen, auch durch Truppenstationierung zum Beispiel in Litauen. Die Franzosen sind sehr engagiert in Rumänien. Auch dieses wird ein Zeichen sein, was vom Treffen im Weimarer Dreieck ausgeht, dass wir die Ostflanke schützen und die NATO-Partner sich da auf die drei Länder verlassen können.